Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Kim Krämer und Dr. Robin Fritzemeier zum Party-Konzept. Viel Spaß beim Zuhören.
Robin, als wir das letzte Mal hier zusammengesessen haben, da haben wir auch sowas Abgefahrenes gemacht. Da hast du so einen VR-Kurs hier betreut oder angeleiert sozusagen. Da ging es um das Erlernen von chirurgischen Skills im VR-Kurs. Heute hast du wieder sowas Cooles gemacht, nämlich eine Partyveranstaltung, wobei Party in dem Fall ein Akronym ist. Das musst du gleich mal erklären. Robin, du bist Unfallchirurg, du bist Notarzt, du bist eigentlich irgendwie so ein Tausendsasser auch. Erzähl mal kurz was zu dem Tag, der hier heute abgelaufen ist im Krankenhaus. Das war eine Veranstaltung für junge Menschen. Willst du das kurz einmal erzählen?
Ja, erzähle ich gerne. Das nennt sich PARTY, steht für Prevent Alcohol Risk Related Trauma in Youth. Also ist für junge Menschen, die gerade aktiv ins Verkehrsleben eintreten können. Ist ausgearbeitet von der Akademie für Unfallchirurgie. Die haben sich einfallen lassen, wie man deutschlandweit den gleichen Tag überall so umsetzt. Und so findet an jedem Standort das Ganze gleich statt, immer wenn eine Schule sich meldet, wenn Jugendliche sich melden, sodass man das umsetzen kann. Ziel der ganzen Sache ist, dass man zum einen in einem Vortrag eines Unfallchirurgen, eines Traumatologen darstellt, was gibt es eigentlich als Risiken. Auch dieser Vortrag ist vorgefertigt, der wird überall deutschlandweit gleich präsentiert, dass wir also zeigen, wie funktioniert der Rettungsdienst, was kann man für Verletzungen erleiden, wie schlimm ist das, dass man da im Unfall verwickelt ist. Dann wird ein Vortrag von der Polizei gehalten, wo auch aus der Polizeisicht Alkohol im Straßenverkehr, Drogen im Straßenverkehr, jetzt immer mehr wichtiger Handy im Straßenverkehr dargestellt. Wie schnell ist man abgelenkt? Und der neueste Trend sind jetzt die E-Scooter, die dazugekommen sind. Denn Jugendliche kommen ja auch ganz schnell einfach an so einen E-Scooter ran und können durch die Gegend düsen. Danach geht man verschiedene Stationen ab, sodass jeder Jugendliche einmal die Notaufnahme sehen kann, den Schockraum sehen kann. Dann geht es einmal auf die Intensivstation, es geht auf die Normalstation. Auf der Normalstation machen wir das immer so, dass man dort auf einen Patienten trifft, der auch an einem Verkehrsunfall verwickelt war, dass der erzählen kann, wie habe ich das empfunden, dass ich draußen vom Rettungsdienst eingesammelt worden bin, ins Krankenhaus gekommen bin, operiert worden bin und dann jetzt mit der Physiotherapie wieder mobil gemacht werde. Und die letzte Station, die noch fehlt, ist einmal Anschauen eines Rettungswagens. Da kommt vom DRK ein Rettungswagen hier vorbei, der gezeigt wird, sodass man auch mal sieht, wie die Leute draußen eingesammelt werden, dass von außen ein Auto ist, mit dem Pakete durch die Gegend gefahren werden und von innen dann fast eine kleine Intensivstation ist.
Das heißt, es handelt sich um ein primär prophylaktisches Geschehen sozusagen mit dem Ziel zu verhindern, dass junge Menschen verletzt werden und im Straßenverkehr eben Unfälle erleiden. Du hast schon gerade gesagt, es geht um die Themen Alkohol, Drogen, Handy, alles was sozusagen das Risiko erhöht, dass man verunfallt. Jetzt ist es so, dass du als Unfallchirurg und als Notarzt ja solche Situationen häufiger erlebst. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt so eine Präventionsmaßnahme? Also ist das was aus deiner Sicht was sehr Wichtiges ist? Also sind das häufige Geschehen, die du im Alltag mitbekommst? Also Intoxikation, Unfälle unter Alkoholeinfluss und so weiter?
Naja, wenn man Statistik glaubt, sind so 60 Jugendliche täglich, die in einem Verkehrsunfall verunfallt sind. Und machen wir uns nichts vor, das Alter, was jetzt die Schüler heute hier geboten haben, 9., 10. Klasse, das ist genau der Bereich, der gerade mit Alkohol in Kontakt kommt. Dann Kiffen ist ja sowieso eine Diskussion, ob das jetzt cool ist, legal ist oder nicht legal ist. Straßenverkehr, mache ich meinen Mofa-Führerschein, betreutes Fahren bereite ich mich darauf vor. Und als Notarzt kann man schon sagen, dass da immer mehr Jugendliche in diese Richtung gehen. Zwar ist der Führerschein unwichtiger geworden, heutzutage ist ein Smartphone viel wichtiger, aber auch am Smartphone bin ich, wenn ich im Straßenverkehr als Fußgänger teilnehme, ganz schnell derjenige, der betroffen ist, weil ich aufs Handy gucke, nicht links, rechts gucke, sondern einfach über die Straße drüber flitze. Und so erlebt man auch als Notarzt regelmäßig Teenager, die sicherlich ein bisschen älter sind als das, was wir heute hier im Krankenhaus begrüßt haben. Aber es ist ja eine Prävention, deswegen sind wir vor dem Alter unterwegs und wollen damit dann den Jugendlichen zeigen, passt auf, wir wollen nicht die spießigen Erwachsenen sein, die die Finger hochheben und sagen, wir können alles besser als ihr, aber wir wollen euch schon zeigen, das kann passieren und seid euch dessen bewusst. in der AOC-Präsentation heißt es immer so schön, treff clevere Entscheidungen. Und ich glaube, das ist das, womit man diejenigen konfrontieren muss. Denn es ist natürlich schwer, nach einer Party zu sagen, ich fahre nicht mit dir nach Hause, weil du hast doch getrunken. Aber im Endeffekt ist diese Entscheidung total groß und total erwachsen und total gut.
Wie waren so die Reaktionen von den jungen Menschen? Also stehen die mit offenem Mund vor dir und staunen oder kriegen Angst? Oder was sind so die Rückmeldungen, die du bekommst? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie läuft das? Also treten die Schulen auf euch zu und fragen nach diesem Konzept oder nach dieser Schulung? Oder werden die aktiv angesprochen, die Schulen? Wie funktioniert das? Wie bekommen die so einen Schulungstag?
Ich fange mit der zweiten Frage an. Man kann auf der Homepage der AOC, und die haben auch eine eigene Seite, Party for School, zusammengestellt, sodass man da dieses Konzept nachlesen kann. Und darüber werden die einen aufmerksam. Zum anderen haben wir als Krankenhaus auch gesagt, wir wollen diesen präventiven Schritt mit betreuen und mit durchführen. Wir sind ein regionales Traumazentrum. Wir finden, das ist durchaus unsere Aufgabe, um dort die Jugendlichen mit abzuholen und mit zu helfen, dass sie gesund groß werden. Und dadurch werden halt diese Schulen dann auf uns aufmerksam und kommen zu uns oder schreiben uns an, sagen, pass mal auf, wir hätten hier ein paar Klassen, wir wollen das gerne machen. Und dann müssen wir gucken, wie es in den Alltag reinpasst, weil die Arbeit bleibt ja sonst eigentlich nur liegen, während man eine Schulklasse betreut. Das muss man dann nachher aufholen. Das ist schon eine gewisse idealisierte Grundeinstellung, die man auch als Krankenhaus haben muss. Denn das sind Kosten, die ein Krankenhaus trägt, die nicht erstattet werden. Aber es ist wichtig und dem kommen wir gerne nach. Und zur ersten Frage, naja, machen wir uns nichts vor, sind pubertierende Jugendliche, die kommen in ein Krankenhaus, da steht plötzlich einer im weißen Kittel davor und erzählt was. Das ist erstmal sehr lustig und man denkt sich, haha, was will der von mir? Und wenn man dann die ersten Bilder zeigt und dann die ersten Geschichten nimmt und plötzlich dem einen oder anderen vielleicht auch eine Geschichte, die man miterlebt hat, vor Augen geführt wird, dann werden schon die Ohren ein bisschen hellhöriger und ein bisschen neugieriger. Und das Finale ist ja dann eigentlich, wenn man diese Station abgelaufen hat, dass man noch so ein bisschen Physiotherapie sieht. Was macht man in der Physiotherapie? Wie schnell wird jemand nach dem Trauma, nach dem Unfall auf die Beine gebracht? Die sollen auch mal selber Rollstuhl fahren, dass es nicht nur faules Rumsitzen ist, sondern dass es durchaus auch anstrengend ist. Und das Ende des Tages ist immer damit vergesellschaftet, dass man einen ehemaligen Traumapatienten dazu holt, der Rede und Antwort steht, mit dem man in den Dialog gerät. Da muss man natürlich eine gute Wahl treffen des Patienten, der sich verkauft, der da auch teilweise intime Fragen beantwortet, aber auch ein bisschen zeigefreudig ist und das präsentieren kann und möchte.
Genau, diesen Patienten hast du ja heute mitgebracht und den darf ich gleich mal ein bisschen fragen. Letzte Frage noch kurz zum Formalen hier von dem Partykonzept. Ist das sozusagen in ganz Deutschland verfügbar? Also das ist jetzt nichts, was jetzt nur auf den Kreis Mettmann bezogen ist, sondern das gibt es überall. Ja, du nickst, das hören die Zuhörer nicht, aber okay. Genau, und du hast den Herrn Krämer mitgebracht. Das ist ein Patient, den du hier regelmäßig siehst im Krankenhaus. Und Herr Krämer, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und mit mir sprechen. Sie sind in doppelter Hinsicht ein besonderer Mensch. Sie haben eine besondere Geschichte hinter sich. Sie haben nämlich so ein Trauma erlebt, so einen schweren Unfall erlebt, zum einen. Und zum anderen haben Sie es aber geschafft, diese Situation, diesen schweren Unfall für sich positiv zu nutzen, in Anführungszeichen, und sind jetzt im Leistungssport, im Triathlon gelandet. Haben Sie Lust, noch mal zu erzählen, wie das mit dem Unfall passiert ist, wann das war und was das so hinter sich hergezogen hat?
Ja, danke erstmal für die Einladung, die Möglichkeit, hier noch mal ein bisschen zu quatschen darüber. Nachdem wir 3 Tage Partyprojekt jetzt hatten, kann ich es gerne noch ein viertes Mal erzählen. wie ist es zu dem Unfall gekommen? Ich war 2013 im Neandertal unterwegs, auf dem Motorrad, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, bin Fahrtrichtung aus Erkrath nach Mettmann gekommen, genau vor dem Neandertal-Museum an der Kreuzung, wo es hoch Richtung Hochtal geht. Fahrtrichtung von mir war halt aus Erkrath nach Mettmann und abbiegend war ein Fahrzeug vom Mettmann hoch nach Hochtal und das Auto stand an der Kreuzung. Ich habe mich im normalen Berufsverkehr bewegt auf meinem Motorrad, auf einer Schopper, war ganz normal eingereiht zwischen den Autos, hatte auch Sichtkontakt mit der Person, die das Fahrzeug geführt hat, war mir ziemlich sicher, dass er mich auch gesehen hat und einfach stehen bleibt, so wie davor die anderen Autos auch durchgelassen hat. Und aus unerklärlichen Gründen ist das Fahrzeug auf einmal angefahren. Dann hatte ich noch nach rechts geschaut und wollte ausweichen, habe da aber dann gesehen, dass ein Trecker auf der anderen Seite der Straßenseite stand. Und das Ausweichen, so wie ich es irgendwie in der Schocksekunde geplant hatte, nicht möglich war und ja, wurde dann umgefahren. Großer Nachteil für mich war dann in dem Moment, es war ein alter Opel GT mit Metallstoßstange und dieser hat dann genau auf Höhe von Motorblock die Fußraste erwischt, wo halt mein Fuß zwischen war und wenn Metall auf Metall trifft, ist egal was dazwischen ist, das wird dann erstmal zunichte gemacht und das war in dem Falle dann mein Fuß. Ich hatte keine Motorradstiefel an, da es ja nur mal eben eine Fahrt war, also sprich normale Arbeitshose angehabt, T-Shirt angehabt, genau, und auch Sportschuhe. Und habe dann an Ort und Stelle das Bewusstsein nicht verloren, sondern weiß noch genau, wie ich versucht habe, mich irgendwie in die Erde festzukrallen, versucht habe, den Schmerz von mir abzuwenden. Und hatte aber das große Glück, dass in dem Verkehr direkt unmittelbar freiwillige Feuerwehrleute waren, beziehungsweise ehrenamtliche Feuerwehrleute, und die die perfekte erste Hilfe geleistet haben. Also das Bein abgebunden haben, Unfallstelle gesichert haben, den korrekten Notruf abgesichert haben, was mir am Ende des Tages definitiv das Leben gerettet hat. Ich bin dann mit dem Rettungswagen in die Uniklinik nach Düsseldorf gekommen, habe vom Dr. Fritzemeier dann im Nachgang erfahren, dass er Spalier stand an diesem Tag tatsächlich, falls es mit dem Heli Richtung Duisburg gegangen wäre zu der Zeit noch. Und ja, da habe ich die ersten Erinnerungen aus dem Krankenhaus, also da, die habe ich einfach gar nicht mehr. Das war dann eine Zeit, wo ich ziemlich viel Schmerzmedikamente bekommen hatte, hatte auch so eine Dipidolor-Pumpe an meinem Körper befestigt, mit der ich mich dann selbst betäuben durfte. Und die Ärzte haben einfach nur darum gekämpft, meinen Fuß zu retten, das teilweise in Operationen, die über 13 Stunden gedauert haben. Also absolute Meisterleistung. Und ja, es war sich aber keiner sicher, ob der Fuß überhaupt gerettet werden konnte. Also man hat alles versucht, alles gegeben. Um den Fuß zu retten, musste dann vom Unterarm die Haut samt Arterie an den Fuß transplantiert werden, um eine Weichteildeckung vorzunehmen. Und dann wurde aus der Hüfte noch, ich sage mal, Füllmaterial genommen, das ganze Gewebe, um den Fuß wieder ein bisschen zu füllen. Die Haut am Unterarm wurde dann mit der Haut aus der Hüfte geschlossen, sodass ich dann quasi mehrere Narben hatte. Kleinere Weichteildeckungen wurden dann noch aus dem Oberschenkel entnommen. Und ja, das ganze Prozedere hat dann fast 6 Monate gedauert, wovon ich dann 3 Wochen wirklich liegen musste und danach Stück für Stück wieder in die Aufrechte gebracht wurde und ja, versuchen sollte, den Fuß wieder zu belasten, was aber nie so ganz möglich war. Das Problem war dann, dass dann auch der große Zeh anfing, schwarz zu werden, im Nachgang auch, dass man dann da immer wieder dran musste, bis hin zur Amputation des kompletten großen Zehenstrangs. Dadurch wanderte der Fuß ein bisschen nach außen in der Form. Die Ferse war nicht ganz in 90 Grad stehend, aber stark von Arthrose befallen, sodass sich da eine Knöcherung sehr stark fortgesetzt hatte in dieser Ruheposition, sodass ich einfach am Ende des Tages, als ich das Krankenhaus verlassen hatte, 4 Zehenglieder hatte, auf denen ich komplett stand, ich sag mal, wie eine Ballerina. Und die Ferse gar nicht zum Boden bringen konnte. Haben dann mit Physiotherapie darum gekämpft, das Ganze wieder zu mobilisieren. Das hat aber nur dazu geführt, dass ich mein Knie in der Schubladenfunktion komplett nach hinten überstrecken konnte, um dann ansatzweise die Ferse zum Boden zu bringen. Und auch mit orthopädischen Maßschuhen war es dann äußerst schwierig, überhaupt irgendwo Halt aufzubauen, weil der Fuß natürlich durch diese Stellung immer nach vorne rutschte und zeitgleich aber keinen Druck auf das Transplantat gegeben werden durfte. Und das war dann die Situation, die ich 4 Jahre lang hatte, mit der ich dann noch eine Umschulung gemacht habe, in der ich ziemlich viele Schmerzmittel zu mir genommen habe, bis ich dann 2017 aus eigener Kraft den Weg der Amputation gewählt habe.
Genau, das ist eine ganz lange Geschichte, mit ganz viel Leid verbunden, ganz viel Schmerzen und so weiter. Und dann haben Sie sich entschieden, die Amputation doch durchführen zu lassen. Vielleicht können Sie auch das noch mal kurz erzählen, wie das vonstatten gegangen ist und wie dann die Versorgung mit der Prothese war und so weiter. Und was mich dann besonders interessieren würde, wäre einfach, ich glaube, ich habe es vorhin so ein bisschen mitbekommen, dass Sie erstmal in so ein Loch gefallen sind, dass es Ihnen sehr schwer fiel, verständlicherweise aus dieser neuen Situation herauszukommen. Würde mich sehr interessieren, wie Sie es geschafft haben, jetzt plötzlich als ein sehr talentierter Triathlet hier zu sitzen. Genau, vielleicht können Sie das nochmal erzählen.
Ja, schwerste Zeit war dann tatsächlich der Zeitpunkt der Akzeptanz, wo man sagt, okay, ich bin jetzt also mit dem Fuß noch dran. Ich würde sagen, nach 2 Jahren ungefähr, dass ich sage, okay, ich bin jetzt aus der Produktion raus, ich bin in den Bürojob gewechselt. Was ich jetzt erstmal anhörte, ja, dann hast du einen sitzenden Job und kommst dann klar, musst den Fuß ja nicht belasten. Aber meine Zeit war schon morgens um 9 Uhr eigentlich vorbei und habe ab dem Moment irgendwie nur versucht, den Tag zu überlegen und Schuhe ausziehen, Fuß hochlegen, half alles nichts, dass permanent Schmerz drin war, der mich dann ja final in ein richtiges Loch halt geschoben hat. Also Familie saß zu Hause, zu dem Zeitpunkt 2 Kinder, Ehefrau. Und ich konnte zu Hause nichts mehr machen und war eigentlich Ballast zu Hause, so habe ich mich zumindest gefühlt. Meine Frau hat alles versucht dafür, dass ich nicht dieser Ballast bin, sondern hat versucht, mich ins Leben mit zu integrieren. Und ja, rückwirkend betrachtet würde ich sagen, durch die ganzen Tabletten, Schmerzmittel, Schmerzsituationen bin ich zum riesen Arschloch geworden. Habe mich desozialisiert, von Freunden abgewendet, die irgendwann auch einfach verständlicherweise keinen Bock mehr hatten, mit mir irgendwie Kontakt zu halten. Ja, ehrlicherweise muss ich mir gestehen, habe ich irgendwann auch mal versucht, den Frust mit ein bisschen Alkohol und vielleicht auch THC zu betränken. Für mich selbst dann irgendwo doch eine kleine Lösung gewesen in Form von THC, dass ich sagte, wenn ich mir freitags mal einen rauche, dass ich zumindest den Kopf ausgeschaltet bekomme. Der Schmerz war dann zwar nicht weg, aber es ging mir mal kurzzeitig ein bisschen besser. Hab dann aber irgendwann den Punkt gefunden, wo ich sage, so geht's nicht weiter, und habe meiner Frau gesagt, dass sie bitte ohne mich weiterleben soll und dass ich ausziehen werde, um ihr und die Kinder halt zu schützen und ja, mein eigenes Ding zu machen, was auch immer ich dann tun muss, um klarzukommen. Und das hat sie dann verneint und dann habe ich gesagt, okay, irgendwo muss eine Lösung her, und es gab keinen triftigen Grund oder keinen Punkt. Es kam einfach irgendwann der Tag, wo ich mir gedacht habe, so will ich keinen Zentimeter weitermachen, und habe mich dann selber aus der Situation rausgearbeitet, indem ich dann in Absprache mit den Ärzten die Schmerzmittel erstmal reduziert habe und mit dem zurückkehrenden klaren Kopf, also es war Lyriker und was hatten wir noch gesagt, Tramal, Tilidin war es genau, was meinen Kopf natürlich sehr in Watte gepackt hat, und als das raus war, konnte ich klare Gedanken fassen, und mit diesen klaren Gedanken kam dann halt, ja, ich sag mal, so ein Kampfgeist wieder zurück, und dann habe ich gesagt, so, jetzt nochmal alle Ärzte mobilisieren, die Operierenden aus der Uniklinik damals und dann als BG-Patient auch in der BG Duisburg, alle verrückt gemacht und gesagt, was können wir tun, damit ich möglichst schmerzfrei durchs Leben komme. Und nach zahlreichen Ideen der Nachoperation und Korrekturen von Fehlstellungen und anderen Operationen habe ich dann irgendwann gesagt, ich will eigentlich nur noch, dass der Fuß wegkommt. Und so kamen wir dann zu dem Thema Amputation. Klar, bekannt ist, dass da nicht einfach gesagt wird, legen Sie sich hin, wir machen das mal eben. Sondern auch das war wieder ein Prozess über 4 Wochen in der Schmerztherapie, auch in der BG Duisburg. Und dort wurde dann neben ein paar Tests, also es wurde erstmal geguckt, ob man mir schmerzmittelmäßig nochmal helfen kann mit verschiedenen Sachen, aber zeitgleich auch mit Ergotherapie und Physiotherapie geguckt, wie ist der restliche Körper drauf, und auch mit Psychotherapie, wie geht er damit um, und ist das vielleicht doch noch ein Stück weit gestellt natürlich, also ich meine, man hört die wildesten Sachen von Wannabes, die sich behindert stellen. Auch für mich alles nachvollziehbar und logisch, dieser Prozess, habe ich über mich ergehen lassen und hatte dann nach 2 Wochen dann das Team von Ärzten und Physiotherapeuten morgens an meinem Bett, und die haben gesagt, passen Sie auf, Herr Krämer, wenn Sie das wirklich so wollen und wir glauben, dass Sie konform sind mit der Situation, müssen wir uns eingestehen, dass es bestimmt helfen könnte. Es kann mir keiner versprechen, aber es wäre ein Weg, und wenn Sie diesen Weg gehen möchten, unterstützen wir das. Ja, das war dann quasi der Tag der Entscheidung nach 4 Jahren, 2013 war der Unfall, 2017 im Juli war dann final die Amputation und für mich tatsächlich die Erlösung. Also keine Phantomschmerzen gehabt, klargekommen, nach wenigen Tagen aus dem Krankenhaus rausgekommen, nach nicht mal 14 Tagen alle Schmerzmittel aus dem Körper gehabt und wäre da am liebsten schon losgelaufen, wurde dann aber natürlich durch meinen eigenen Körper ein bisschen gebremst. Ja, die Fäden wurden gezogen, die Narbe sah gut aus, der erste Kompressionsliner kam, dann ging es ins Sanitätshaus und dann wurde die erste Prothese gebaut, und die habe ich dann betrachtet wie mein Sportgerät. Ich habe mir gesagt, pass auf, das ist jetzt wie bei allen sportlichen Aktivitäten, die man anfängt, das ist ein Prozess, es erfordert Geduld, da muss man jetzt durch, das wird Höhen und Tiefen haben. Dass es so viele Höhen und Tiefen nochmal werden, hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht erwartet, aber ja, es ist mittlerweile muss ich sagen, ein guter Prozess gewesen, der das erste halbe Jahr schwierig war. Nach einem Jahr habe ich es das erste Mal richtig verstanden und auch den Körper ganz neu entdeckt haben, Menschen neu verstanden habe, die in dieser Situation sind und Orthopädietechnik halt als Feld überhaupt mal kennengelernt. Also vorher nie damit beschäftigt, großartig. Und jetzt schon ein großer Fan dahingehend, dass es interessant ist, was man alles machen kann, wenn die Kommunikation stimmt. Also das ist so ein ganz, ganz breites Thema, ist die Kommunikation. Ich muss erstmal wissen, wo kommt der Schmerz her? Hab die Muskulatur und die Nerven nicht mehr da, wo sie hingehören, nehme den Schmerz anders wahr, versuche es dem Techniker zu beschreiben, der kann das Gefühl nicht nachvollziehen und versucht dann aufgrund meiner Aussage tätig zu werden und die Prothese anzupassen. Und das war, wie gesagt, das erste halbe Jahr absolut Horror noch, aber hinten raus dann Stück für Stück besser werdend.
Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. Wie Sie das beschreiben, finde ich sehr eindrücklich. Klar, wir haben jetzt nur kurz Zeit, aber waren Sie denn vorher auch sportlich aktiv oder ist das jetzt was ganz Neues gewesen? Weil das ist ja der eine Aspekt, der sich aus Ihrer Verletzung ergeben hat, dass Sie Leistungssport machen. Und der andere Aspekt ist ja, das haben Sie gerade schon angedeutet, dass Sie in den Bereich Orthopädie-Technik reingegangen sind und sozusagen Ihre Erfahrung weitergeben an Betroffene. Und ich glaube, Sie sind ja auch unter die Podcaster gegangen, habe ich gerade mitbekommen. Also da sind ganz viele Sachen erwachsen daraus. Ich wollte fragen, ob Sie vorher auch schon sportlich aktiv waren. Und wie ist das gekommen, dass Sie dann so krass da reingegangen sind?
Ehrlich gesagt war ich vor der Amputation im Motorradclub unterwegs und dementsprechend mehr ein Thekenathlet. So würde ich mich bezeichnen. Also Sport eigentlich null gemacht, sondern nur mit den Jungs am Wochenende mal ein bisschen unterwegs gewesen. Da vielleicht mal im Fitnessstudio, aber nie großartig ambitioniert, Sport zu machen. Wie kam es dazu? Es kam tatsächlich so, dass ich sagte, okay, ich komme mit der Prothese einigermaßen klar, aber dann sitzt man am Bürostuhl, dann zwickt es mal im Rücken und durch das Fehlbelasten, wenn da mal Stumpfschmerzen sind, schiebt man alles auf die rechte Seite rüber, also Unterschenkel links bei mir amputiert, dementsprechend rechts ein bisschen überbelastet. Und irgendwie hatte mich das gestört und kam über Umwege an einen Parasportler, einen David Behre, Doppelunterschenkel amputierten Menschen dran und der sagte, pass mal auf, du musst dagegen steuern. Eine gesunde Körpermitte ist für uns Amputierte das Allerwichtigste. Und dann habe ich angefangen, auf seine Anweisung hin so ein bisschen mich mit dem Thema Rumpfstabilität zu beschäftigen, Bauch, unterer Rücken und habe gemerkt, okay, krass, wenn du jetzt Treppen hochgehst, kannst du dich auf einmal auch mit der Prothese so ein bisschen abdrücken. Und habe gemerkt, ich kann durch die Muskulatur, durch das Learning meinen Körper besser steuern und hatte auf einmal keine Rückenschmerzen mehr. Auch zu lernen, dass die Bauchmuskulatur gestärkt werden muss, wenn man Rückenschmerzen hat und sowas, habe ich dann über den Profisportler erfahren. Bin dann mit ihm im Austausch gewesen, durfte dann später eine von ihm nicht mehr benutzte Sportfeder testen, bin dann so an den Laufsport rangekommen und war nach über 4 Jahren Leidensweg das erste Mal überhaupt wieder aktiv, beziehungsweise bin gerannt. Also ich konnte mit dem Fuß vorher ja gar keinen normalen Schritt machen und an Sport war gar nicht zu denken. Und dieses Gefühl des Rennens und des selbstständig schnell unterwegs Seins hat mich irgendwie dann doch gecatcht, dass ich gesagt habe, jetzt möchte ich gerne mal gucken, wie weit kommst du? Und dann bin ich meine 5-Kilometer-Strecke gelaufen. Das war kurz vor der Corona-Pandemie. In der Corona-Pandemie habe ich dann, wie viele andere auch, den Laufsport dann für mich weitergeführt, weil nichts anderes möglich war. Und habe dann da einfach meine Zeit immer wieder verbessert und habe gemerkt, nur durch Training, nur durch das routinierte Wiederholen werde ich immer schneller, ohne jetzt irgendwelche großen Anleitungen zu haben. Und das hat mich irgendwann so befeuert und beflügelt, dass ich gesagt habe, jetzt will ich gucken, wo ist die Grenze? Wo hört die Prothese auf? Ich werde auch nie vergessen, damals, als ich die Sportprothese das erste Mal anhatte, stand ich auf der Feder und habe den Techniker gefragt, wie schnell kann ich denn jetzt damit laufen? Der guckte dann natürlich eine blöde Frage. Also an der Prothese liegt sie jetzt nicht mehr, sondern an dir. Und mein Weg endete als erstes tatsächlich nach nicht mal 50 Meter, weil ich komplett konditionell durch war. Und das waren dann so mehrere Punkte, die mich dann dazu gebracht haben, jetzt möchte ich gerne mal wissen, wozu der Körper fähig ist. Plus halt die gelernte Geduld. Die erlernte Geduld durch den Prothesenbau hat mich dann nachher irgendwie dahin geführt, dass ich sage, mit dieser ganzen Kombination an Know-how und Menschen, die ich um mich herum habe, jetzt einfach mal zu schauen, wo ist da die Ende des Fahnenmastes, hat mich dann als erstes zum Halbmarathon nach Berlin bewegt. Da wurde ich eingeladen tatsächlich vom TSV Bayer Leverkusen damals nach der Pandemiezeit. Der erste Halbmarathon wurde mir dann gesponsert, weil es zeitgleich die deutsche Meisterschaft im Halbmarathon Paraleichtathletik war. Und bin dann den Halbmarathon in einer Stunde 46 durchlaufen. Habe mich damit schon ganz gut gefühlt. Also es war für mich emotional ein richtig krasser Moment, etwas zu tun, was ich vorher nie gemacht hätte, was ich jetzt mit Prothese gemacht habe und damit schon einigen Leuten was voraus haben, die sogar zwei gesunde Beine haben. Und das hat mich emotional total abgeholt. Mental, muss ich im Nachgang sagen, war es dann schon ein ziemlicher Crashkurs für den Stumpf. Ich konnte ein paar Wochen nicht auf der Prothese laufen, weil es viel zu schnell nach vorne ging. Weswegen ich dann gesagt habe, das ist jetzt nicht mehr so mein Sport, den ich jetzt dauerhaft machen möchte, und bin dann über Umwege, weil ich dann eine Alternative zum Laufen gesucht habe, ans Schwimmen gekommen, was mir sehr, sehr schwer fiel, ohne Unterschenkel die Wasserlage da zu halten. Und auch da wieder dann Punkt gewesen, statt zu sagen, nee, komm, ist mir zu schwer, mache ich nicht, habe ich gesagt, jetzt will ich wissen, wie es funktioniert, weil Schwimmen sehr technisch ist, und habe mich damit auseinandergesetzt. Bin dann über Umwege an den Triathlon drangekommen und habe dann ein, zwei Wettkämpfe gemacht und gemerkt, so cool, du kannst da im normalen Feld mithalten, kannst mitstarten. Und beim Durchgoogeln kam irgendwann das Wort Paratriathlon. Ist jetzt erst bei den zweiten Paralympischen Spielen möglich, überhaupt da drin zu starten? Und habe dann gesagt, so ja, irgendwie könnte man das mal ausprobieren. Super geilen Draht zum Bundestrainer bekommen, sehr, sehr netter Mensch. Und hat mich sofort abgeholt, und nachdem ich dann mit denen im Trainingslager war, hat er gesagt, komm, wir probieren es mal, international zu starten. Da war es dann direkt ein fünfter Platz. Also ich sollte erst nur gucken, ich werde es nie vergessen, ich kam aus dem Wasser raus, er so, hey, jetzt fängt der eigentliche Wettkampf erst an, jetzt musst du lange Radfahren, danach laufen, mach ruhig, hat er mir noch zugerufen. Nach der zweiten Radrunde hatte er gemerkt, dass ich den einen oder anderen noch überholt hatte, und ja, auch sein Mindset wechselte sich, und er sagte, wenn du kannst, gib noch mal ein bisschen Gas. Und ja, das war einfach so ein gemeinsames Pushen, ein ziemlich cooles Team, sodass wir gesagt haben, wir greifen da mal an und schauen, ob es spontan und unerwartet mit den Paralympischen Spielen vielleicht noch möglich wird.
Ja, mega Geschichte. Also ich drücke Ihnen jetzt schon mal die Daumen, und dann werde ich das auch verfolgen. Finde ich richtig toll. Großes Kompliment. Ich finde auch toll, wie aufgeräumt Sie sind und wie Sie das alles so erzählen. Lassen Sie uns noch mal kurz zurückkommen zu der Veranstaltung heute mit den jungen Menschen. Das machen Sie nicht zum ersten Mal anscheinend. Das haben Sie schon ein paar Mal gemacht, dass die jungen Menschen von ihrem Schicksal erzählt haben. Wie ist das so für Sie? Und was kommen so für Fragen von denen? Also die sind ja wahrscheinlich auch nicht so zimperlich. Junge Menschen haben ja häufig die Wahrheit auf der Zunge sozusagen. Wie ist das so?
Also zum einen macht es mir Spaß, dahingehend, dass ich froh sein darf, überhaupt noch drüber reden zu können. Das ist für mich immer so das Mentale, dass ich sage, hey, hätte man mich umgefahren, hätte ich nie darüber berichten können und könnte keine Leute warnen, wie gefährlich ein Straßenverkehr sein kann. Wie sind die Jugendlichen drauf? Teilweise auch fragende Gesichter. Ich bin halt auch nach Rücksprache immer so frei, dass ich dann auch wirklich Bilder von nach der OP dabei habe, also den Fuß noch da drin habe, was schon immer für ein großes Raunen und ja, den einen oder anderen auch zum Weggucken bewegt. Fragen sind immer sehr unterschiedlich tatsächlich, von was kostet eine Prothese bis wie duschen Sie damit und wie schwimmt man damit, welche Schuhe kann man damit tragen, was kann man mit einer Prothese nicht mehr machen. Also es ist schon ziemlich bunt durchwachsen. Auch der Unfallhergang wird gerne unter die Lupe genommen mit, wie hat sich der Unfallgegner verhalten, hat er eine Strafe dafür bekommen und solche Sachen, bis hin zu, wie war das Gefühl nach der Amputation vorher, wie hat die Familie reagiert. Das ist immer so ein Thema, weil ja auch Kinder zu dem Zeitpunkt schon im Raum standen, denen zu erklären, so Vater geht jetzt ins Krankenhaus und kommt mit einem Bein weniger raus. Ja, das sind, glaube ich, so die meistgestelltesten Fragen. Das haben wir jetzt insgesamt mit den 3 Tagen hier 5-6 Mal haben wir es jetzt, glaube ich, zusammen gemacht. Und ja, sag mal, am Anfang war ich immer noch der Nervöse, und mittlerweile merke ich schon, dass die Jugendlichen die Nervösen sind, wenn sie sich nicht so ganz trauen, ihre Fragen zu stellen, weil ich halt auch vielleicht vom Auftreten her ein bisschen authentischer Typ bin und dann immer so ein bisschen so, ey, ihr könnt jetzt wirklich alles raushauen an Fragen. Und nachdem die ersten Fragen kamen, bis jetzt immer ein Fragenhagel entstanden mit positivem Mindset und Hochachtung. Natürlich vor der Leistung, auch auf der anderen Seite, dass man auch merkt, so hey, man kann auch aus solchen Situationen rauskommen, weil ich auch da die mentale Komponente ganz gerne nochmal reinpacke.
Herr Krämer, vielen, vielen Dank, dass Sie das alles so erzählt haben. Und nochmal, ich drücke die Daumen, dass wir das schaffen mit den Paralympics. Und Robin, vielen Dank an dich, dass du die Idee hattest, das hier als Podcast aufzubereiten. Fand ich mega spannend. Ich glaube auch, dass das viele von unseren Hörerinnen und Hörern interessieren wird und auch mal so ein bisschen einen anderen Blick wirft. Jetzt mal abgesehen von den ganzen etwas trockeneren Themen, die wir da manchmal haben, die sehr theoretisch sind, war das jetzt aber ein sehr praktischer Blick auf das Thema. Danke euch beiden und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.